Das Ziel beim Heilfasten ist bei mir die Verbindung mit dem Körpergefühl und der Restart ins intuitive Essen.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Heilfasten. Ich bin Elfi Rodatos, Redakteurin des Magazins Der Heilpraktiker, und ich spreche heute mit der Expertin Dr. Birgit Viertelböck.
Hallo liebe Birgit, schön, dass wir uns heute zum Podcast treffen. Kannst du dich unseren Zuhörern einmal so ein kleines bisschen vorstellen? Wer bist du? Wie bist du zum Thema Heilfasten und alternative Medizin gekommen?
Ja, liebe Elfi, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mich total gefreut. Wer bin ich? Ich bin ursprünglich Tierärztin gewesen, habe lange an der Uni in der Lehre gearbeitet und habe mich dort auch schon sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt, weil ich in der Immunologie war, also was Zöliakie und FODMAPs und all diese Dinge betrifft, konnten wir an der Uni ja schon relativ frei bestimmen, welche Themen wir bearbeiten und vorstellen. Und warum ich das gemacht habe, ist, weil ich mich eigentlich mein Leben lang schon mit so Themen wie Magersucht, Binge-Eating, Jojo-Effekt, all diesen Gewichts-Body-Shaming und so weiter intensiv beschäftigt habt. Also Selbstwert als Frau, über Gewicht darstellen und all dieses ganze Thema rundherum schon, weil ich einfach, also ich bin 1,80 groß und habe sehr breite Schultern. Ich würde jetzt sagen, ich bin schlank, alle anderen sagen es zumindest. Aber Bodyshaming, ich fühle mich immer noch nicht so. Und als 14-Jährige mit 1,80 fand ich mich ganz furchtbar. Zu groß, zu breit. Und das war so der Beginn meiner, nein, nicht der Beginn, ein kleiner Exkurs in die Essstörung. Und auch ein völlig fehlendes Zugang zu intuitivem Essen. Also alles muss aufgegessen werden, wenn der Teller leer wird, wird das Wetter schön. Und also diese ganzen Sprüche, die man ja aus der Kindheit kennt. Und mit diesem ganzen Gepäck bin ich halt als Wissenschaftlerin auch in die Tiefe eingestiegen dann und habe mich da einfach mal informiert und habe mich über Glutenfrau gemacht, habe mich über Zuckerschau, über Insulinresistenz. Und das konnte ich dann nach meiner Uni-Zeit, als ich dann meinen Heilpraktiker gemacht habe, auch nutzen schon mal als Vorarbeit, sage ich jetzt mal. Habe dann meine Fastenleiterausbildung gemacht und bin so in die Magie und die heilsame Magie des Heilfastens gekommen. Habe aber nicht vergessen, dass intuitives Essen das Nonplusultra aller Ziele sein soll, weil wir erstens nicht immer fasten können. Das Fasten auch die Gefahr des Jojo-Effekts bedingt, weil man plötzlich eine Methode hat, die wahnsinnig gut schnell Gewicht abnimmt. Das Ziel beim Heilfasten ist bei mir die Verbindung mit dem Körpergefühl und der Restart ins intuitive Essen. Das bin ich selber immer noch wieder am Üben und in diesen liebevoll geführten Kursen mache ich das dann auch.
Ja, wir haben uns ja auch über jemanden kennengelernt, der sich viel mit Fasten beschäftigt. Es sind auch Sachen, die ich schon ausprobiert habe. Das mit der Magie kann ich absolut nachvollziehen. Das hat schon was ganz Besonderes, wenn es dann das erste Mal so richtig klappt. Was ist für dich eine Definition von Heilfasten? Weil Fasten an sich können ja sehr viele Sachen sein. Heilfasten ist ja dann doch ein bisschen enger gefasst. Wo siehst du das?
Sehr guter Punkt, sehr gute Frage. Danke dir. Menschen, denen ich begegne, sagen, ja, ich faste auch regelmäßig. Die sagen mir dann jetzt gleich zur Abgrenzung, naja, ich mache intermittierendes Fasten. Ich mache Intervallfasten. Für mich gehört das Intervallfasten zum Fasten, ja. Aber das Intervallfasten gehört für mich nicht zum Heilfasten. Beim Intervallfasten ist super, wenn man so starten kann, ist die Autophagie, also das tägliche Aufräumen im Körper, ist einer der Effekte, die nachgewiesen wurden und auch eine gewisse Stoffwechselaktivierung dadurch. Was für mich Heilfasten ist, ist, wenn der Körper in die Ketogenese kommt. Das heißt, Ketogenese bedeutet, dass der Stoffwechsel in eine dauerhafte Umsetzung und Fettverbrennung kommt. Das heißt, dass er die eigenen Fettreserven abbaut. Und da geht es im Nebeneffekt ums Abnehmen, ja. Aber der Haupteffekt ist, dass die Entgiftung aus dem Fettgewebe passiert. Das heißt, wenn unser Fettgewebe eingeschmolzen wird, weil es stattdessen als Energieträger verwendet wird, werden Toxine, und die allermeisten Toxine sind eben lipophil, also fettlöslich, die dort schadlos abgelagert sind, damit sie eben, was weiß ich, Stichwort Schwermetalle im Körper, nicht erstmal irgendwie ins Herz oder in sämtliche wichtigen anderen Muskeln oder ins Hirn gehen, sondern einfach mal so ins Depot gelangen. Und dort aber können sie langsam abgegeben werden oder wie auch immer den Körper langfristig doch schädigen. Und für mich ist der große Teil des Heilfastens zum Beispiel auch, diese Toxine loszuwerden. Der zweite Teil des Heilfastens ist für mich die Darmgesundheit. Darmgesundheit bedeutet, ich lasse den Darm mindestens mal 3-4 Tage völlig in Ruhe. Das heißt, er bekommt Wasser, also der Körper bekommt Wasser, klar, er bekommt auch Brühe, aber die Darmzotten, die Schleimhaut, die Hautbrocken, die irgendwo rumliegen, all das kommt erstmal raus, damit der Darm sich selbst wieder regenerieren kann. Der Darm, das sind ja alles wahnsinnig schnell teilende Zellen, der kann das auch, aber man braucht halt die Zeit und da reicht die Zeit meines Wissens noch nicht, die man im Intervallfasten mit 16, 17, 18 Stunden gibt, sondern das ist, der muss einmal leer sein, der muss einmal sich reinigen dürfen und dann kann der auch so Sachen ausheilen wie Leaky Gut, Reizdarm und alles andere. Das ist quasi der zweite Aspekt des Heilfastens. Und der dritte, der ist wieder ganz körperbezogen, hat aber nichts mit Fett zu tun, ist diese Entsäuerung des Körpers. Funktioniert aber auch mit Basenfasten. Kurzer Exkurs, Basenfasten ist kein Heilfasten. Basenfasten ist eine Zuführung von rein basisch wirkenden Lebensmitteln, also Obst, Gemüse, Sprossen, kein Getreide, kein Fleisch, kein Protein de facto. Die Kartoffel ist das einzige Kohlenhydrat, das funktioniert. Und dadurch kann ich den Körper in die Entsäuerung bringen, was zum Beispiel bei Dingen wie Zellulitis, auch Gelenkschwierigkeiten, also wenn es irgendwo knirscht und bröselt, also natürlich nicht bei der klassischen Arthrose, wo Gelenk einfach nicht mehr kann, aber so um diese Ablagerung, diese kristallinen Ablagerung, die durch eben eine hohe Einbringung von Säuren da sein kann, Stress macht auch Säuren im Körper, dass man da einfach mal sagt, okay, jetzt möchte ich da einfach mal resetten. Also diese drei großen Punkte sind für mich eine Definition vom Heilfasten. Ob man jetzt da mit Säften, also ganz, ganz wenig Säften, um noch ein bisschen kalorigen da zu sein, unterstützt. Und das mache ich meistens bei Fastenneulingen, dass die mit Buchinger Heilfasten starten. Oder ob man rein Wasser und Brühe macht. Das überlasse ich meinen Kursteilnehmern selber, weil manche kommen halt einfach aus einer relativ starken Insulinresistenz. Und wenn du mit denen gleich mit Wasserfasten anfängst, dann sind die erst einmal so völlig daneben, also völlig weggekickt. Den positiven Effekt des Heilfastens, und das haben auch ganz viele Studien im Rahmen der Buchinger Kliniken, wo 1500, 2000 Patienten, also Blutdruckreduzierung, Gewichtsabnahme sowieso, also auch diese ganze Entgiftungsschiene, das funktioniert alles auch mit Buchinger. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber es ist trotzdem Heilfasten. Das heißt, Heilfasten ist bei mir Buchinger und Wasserfasten.
Ja, spannend. Also das sind im Prinzip bei dir jetzt diese drei Entgiftungswege, sage ich mal. Mhm. Einmal das Fett entgiften, einmal den Darm wieder aufbauen lassen. Das ist ja auch im Prinzip eine Entgiftung, weil dadurch weniger Gifte reinkommen, wenn der wieder gut abgedichtet ist, und dieses Entsäuern. Und je nachdem, wie vorbelastet das System ist, kann man quasi einen oder zwei dieser Wege erstmal noch ausschalten und sich langsam rantasten. Aber die Königsdisziplin ist das volle Heilfasten und alles drei gleichzeitig. Ja. Und dann ist der Effekt natürlich auch groß. Dann hat man aber auch, also ich sag mal, ich habe festgestellt, mit ein bisschen Übung und auch ein bisschen Vorbereitung vor dem Fasten an sich ist der Einstieg nicht so hart, und dann sind auch diese Fastenkrisen, diese gefürchteten, und diese Nebeninfekte halt nicht so schlimm.
Ein sehr, sehr guter Stichpunkt. Also ich habe ja die Fastenleiterausbildung selber gemacht, und da wurde mir das mit den Entlastungstagen nicht so deutlich gesagt. Ich habe dann am Tag vorher noch irgendwie Eierlikörkuchen gegessen oder Eierlikör sogar getrunken mit Eis und Zucker und was weiß ich. Und mir ging es bei meinem ersten Fasten also so richtig schlecht. Nach 3 Tagen oder 4 Tagen musste ich dann abbrechen und habe dann sehr viel Learnings daraus gehabt. Habe dann noch meine neue Zusatzweiterbildung gemacht mit einem längeren Gleitweg. Und den wende ich jetzt auch für meine Kursteilnehmer an, weil das A und O, deswegen danke ich dir für dieses Stichwort, ist eine gute Entlastungsphase. Und ich fange mit meinen Leuten immer 2 Wochen vorher an fürs Mindset, für die Vorbereitung, einfach um die Gruppendynamik herzustellen. Und dann ist 2-7 Tage Minimum Entlastung. Es hört sich so an, als müsste man derzeit schon nichts essen. Nein, da darf man auch natürlich auch schon was essen. Aber es ist einfach so ein bewusstes Hineingleiten ins Fasten. Und das ist ja toll, dass du das sagst, weil das glaubt immer keiner. Dann geht es einem wirklich während dem Fasten auch viel besser. Danke dir.
Ja, auch gerade das Stichwort Mindset finde ich ganz wichtig, weil ich festgestellt habe, wenn man ein starkes Warum hat, warum will ich das und warum will ich das genau so, ist auch der Verzicht einfacher. Und gerade mit einer Entlastungsphase vorher ist man auch schon ein bisschen über dieses, aber ich brauche jetzt unbedingt Zucker und ich brauche aber mein Brot, sonst kann ich nicht überleben.
Das sind ich brauche meinen Kaffee.
Das sind ja so innere Überzeugungen, die man einfach so sich angewöhnt hat, die man erstmal bewusst hinterfragen muss, um festzustellen, vielleicht überlebe ich auch ohne für vier Tage.
Und das Krasse ist, dass wenn man es nicht so macht, dass man dann glaubt, dass diese Krisen deswegen da, also dass das Fasten so schlimm ist, weil man ja jetzt das Brot und den Zucker und den Kaffee nicht hat. Wenn man das vorlagert, dann ist es so, dass man merkt, ah, stopp mal, das liegt nicht am Nicht-Essen. Das liegt an dem, dass mir das Zeug nicht gut tut und dass ein Entzug einfach kacke ist. Also im Sinne von nicht so schön, aber es hat nichts mit dem Fasten an sich zu tun. Ich finde das so schön, dass man diese Entkoppelung dadurch so gut sieht. Verstehst du?
Ja, absolut. Und ich habe aber auch in meinem Umfeld, ich habe ein paar Leute zum Mitfasten inzwischen angesteckt, auch festgestellt, dass dieser rein mentale Anteil wahnsinnig hoch ist. Wenn man dieses Essen so gewöhnt ist und auch das Essen aus, ich sag mal, den rein psychischen Gründen, als Stressregulator und keine Ahnung was, und dann versucht man während des Alltags zu fasten, dann ist das echt hart. Wo man dann aber auch, finde ich, unglaublich schön draufgestoßen wird und auch bei den Leuten sehen kann, ja, aber warum willst du denn jetzt essen? Weil glaub mir, dein Körper braucht es gerade nicht. Überleg mal, warum. Das sind so viele Ebenen, die da angetriggert werden, weil das Essen ja sonst auch so, das ist halt Alltag, alltäglich, weil es ist ständig um uns.
Ab, wieder genau, also ich nick hier so im Hintergrund für die, die es nicht sehen. Begeistert. Und das ist so der zweite, also dieses Mindset. Und deswegen habe ich dann für mich irgendwann beschlossen, ich muss das Fasten mit intuitivem Essen in der Aufbauphase kombinieren. Das heißt, ich kann nicht nur jemanden in Fastenbegleitung hineinbringen, sondern der braucht eine Aufbauphase und optimalerweise zu Hause. Also sprich, ich habe dann, als dann Corona mal vorbei war, habe ich mir dann überlegt, will ich denn mal ein Fasten-Retreat irgendwo in einem Hotel oder in einem Kloster oder sowas machen? Und ich sage, nein, ich will es nicht. Ich will die Leute weiter zu Hause fasten wollen, weil, und das ist auch, also ich habe sehr viele Mamas gehabt zur Corona-Zeit, die fasten wollten, weil die das heimische Umfeld mitbekommt, erstens mal, was du da machst. Und das ist eine krasse Empowerment, also eine Female Empowerment in der Familie, dass die sagen, hey Mama, boah krass, was hast du geschafft? Und auch die Person selber. Also sag mal, wenn du 5 Tage mal nichts gegessen hast, dann bist du sowas von kraftvoll in allen deinen Entscheidungen und inneren Prozessen und da kannst du es einfach. Also weil es einfach sehr bestärkend und entschuldige, wenn ich immer wieder das englische Wort verwende, aber Empowerment ist einfach, glaube ich, so ganz schwer Deutsch zu übersetzen. Und was du gesagt hast, ist, diese ganzen sozialkritischen und emotionales Essen, Stressessen, soziale, gesellschaftliches Essen, all die Glaubenssätze, die wir rund ums Essen, es gibt ja nichts, was tiefer verankert ist als Schattenthema, als das Thema Essen. Ich möchte, dass Menschen intuitiv, gesund essen, ohne dass sie einen Verzicht spüren. Also Elfi liegt hier auch so im Hintergrund die ganze Zeit. dieser Verzicht, dass nur Zucker das alles befriedigen kann. Dieser Verzicht, dass nur Brot und Kohlenhydrate, ja klar, die bringen mich in einen State, da bin ich wieder hormongesteuert. Aber es gibt so viele schöne andere Dinge, die diese Glücksgefühle auslösen und die nicht metabolisches Syndrom machen und die nicht Stoffwechselschieflagen erzeugen.
Ja, und das ist halt dann die persönliche Reise, die Sachen zu finden, die glücklich, das Soul Food, das glücklich macht und dann vielleicht sogar noch gut für einen ist, dass man halt dann ab und zu mal der Schokolade oder keine Ahnung was vorziehen kann. Ja, absolut.
Ich habe so ein schönes Poster für meine Leute, ich kann das jetzt gerne hier promoten, ich kriege da auch nichts dafür, aber die Ulrike Hirsch, kann man googeln, ist eine Künstlerin aus Gera, glaube ich, oder Erfurt. Und die malt so wunderschöne Poster. Und eins empfehle ich meinen Fastenteilnehmern immer, da steht drauf, was nährt meine Seele? Also wirklich so 50 Punkte mit schön gemalt, wo was nährt meine Seele? Dass man sich wirklich mal die Gedanken macht, warum brauche ich jetzt Essen und was brauche ich für meine Seele wirklich? Und das ist so wichtig.
Ja. Absolut. Ich versuche jetzt mal den Bogen zu schlagen zum zweiten Teil des Themas. Weil wir hatten ja im Vorgespräch auch schon gesagt, auch Schilddrüse und Hashimoto ist halt mehr als nur körperlich. Auch da sind diese ganzheitlich-psychischen Seelenanteile drin. Und auch da geht es ganz viel darum, sich um sich selber zu kümmern. Ja, sag mal ein paar Worte dazu. Wie verstehst du Hashimoto? Wie passt das in dein Bild von Krankheit und Gesundheit?
Also grundsätzlich sind alle chronischen Erkrankungen immer Körper, Geist und Seeleanteil. Immer. Das möchte ich jetzt einfach mal an der Stelle voraussetzen. Klar, der eine hat einen schwereren Start, der andere hat ein paar Snips zu viel oder zu wenig oder was auch immer. Also wirklich eine genetische oder auch eine epigenetische Komponente. Aber wir können mit unserem Mindset und unserer gesunden Psychohygiene und einer guten therapeutischen Begleitung diese Themen aber auch bearbeiten. Was will ich zur Schilddrüse sagen? Also Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, Autoantikörper und die ganzen Geschichten sind aus meinem Wissensstand und auch in den Kreisen von Ärztinnen, mit denen ich unterwegs bin, klassische auch Abgrenzungsthemen. Wie kann ich für mich selbst einstehen? Wie kann ich selbst zu anderen Nein sagen? Also sehr viel Beziehungsthemen dahinter. Das heißt jetzt nicht jeder, der das hört und sagt so, kann ich das nicht? Und ich versuche es doch, aber es geht nicht. Also das ist ja keine Wertung. Das ist ja nur ein einmal bewusst hinschauen, dass wir uns sagen, Moment, da kann noch eine psychische Komponente dabei sein. Weil wir manchmal in unserer schulmedizinischen geprägten Welt, die in der Akutmedizin super gut ist, will ich gar nichts sagen. In chronischen Prozessen ist es wichtig, dass man auch mal in der Tiefe schaut, was da noch verborgen sein könnte. Ich habe dann noch in meiner Heilpraktikausbildung eine große psychotherapeutische Komponente gemacht und sehe immer wieder, dass eine Begleitung auf beiden Wegen, was ist alles in meiner Kindheit passiert, was habe ich für Anhaftungen zu meiner Ursprungsfamilie, das alles begleitet werden darf, um am Ende eine körperliche Erkrankung auch wirklich ausheilbar zu machen. Und ich glaube, also ich habe auch schon Hashimoto ausgeheilt mit meinen zwei Methoden bei Patientinnen. Und die sind es losgeworden, sind die Autoantikörper losgeworden. Und es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und es ist auch nie zu spät für einen gesunden Körper. Wir haben nur verlernt, die Methoden anzuwenden, die super einfach wären, aber ein Engagement brauchen, klar. Aber ich glaube ganz, ganz fest, dass der Körper alles selber kann. Auch wenn er 35 Jahre, 50 Jahre in die falsche Richtung gerannt ist. Der wollte nur sagen, hallo, hör mal auf mich. Und wenn man nicht zuhört, dann kann man ihm nicht zuhören. Also dann muss man irgendwann zuhören anfangen.
Stimme ich dir absolut zu. Mit dem Willen zum Richtungswechsel ist ein Grundstein gelegt und damit kann man dann unglaublich viel erreichen. Man muss halt im Zweifelsfall ein bisschen Geduld mitbringen, denn wenn man 50 Jahre in die falsche Richtung ist, muss man halt zum Nullpunkt erstmal wieder zurücklaufen.
Genau.
Geht mit Hilfe schneller als in 50 Jahren, aber es ist trotzdem eine Strecke.
Absolut. Und da kann ich auch aus meinem eigenen Leiden quasi, was Binge-Eating und intuitives Essen bedingt. Also ich mache das jetzt schon seit 4 Jahren, versuche ich mich im intuitiven Essen und ich drehe immer wieder Loops und komme immer wieder so wie unsere gemeinsame Freundin, ja, manchmal wieder im Binge an. Aber die Kurven werden kürzer. Also die Lernkurven werden schneller. Die Learnings werden schneller und so hat jeder so sein Thema, mit dem er das liebevoll umarmen darf, mit dem er dann aber auch langfristig einfach einen Weg, ich sage jetzt ein gesundes Alter führt, weil das ist für mich das Ziel, dass ich das, was ich mitbekommen habe, bewusst aufarbeiten kann und sagen kann, so und jetzt möchte ich gesund alt werden.
Mir hat mal eine Lehrerin das Bild gegeben, das Leben ist eine Spirelli-Nudel. Du kommst gefühlt immer wieder am gleichen Punkt an, aber du bist jedes Mal eine Etage weiter drüben, aber du merkst die Stufen nicht. Ja. Aber du kommst immer wieder dran, den Mist habe ich doch bearbeitet und stellst dann im Nachhinein fest, ja, aber ich bin wieder auf einer anderen Ebene. Ich gucke jetzt mir gerade noch eine andere Facette davon an. Und ja, den Rest habe ich bearbeitet, aber ich darf daran noch weitermachen, bis ich am Ende der Nudel angekommen bin.
Und ich kann es nachvollziehen, dass sich das manchmal schrecklich und schmerzhaft und was weiß ich was anfühlt. Und da wünsche ich mir für jeden Menschen eine Offenheit, eine Geduld, eine Ruhe und auch das richtige Umfeld, muss man ganz ehrlich sagen. Weil alleine, wir haben uns im Vorgespräch kurz über KI unterhalten. Wir sind soziale Wesen und ich hatte die hormonelle Hierarchie noch nicht erwähnt, die ich unbedingt erwähnen wollte. Die geilste Droge, die wir haben, ist Oxytocin. Also die ist von der hormonellen Hierarchie ganz oben. Dann kommt das Cortisol, dann kommt das Insulin und unten drunter die Sexualhormone. Das heißt, ich kann mit dem Essen so viel regulieren und Blutzucker messen und keine Ahnung, wenn da oben drüber der Stress, der Schlaf, Entzug und auch das soziale Miteinander fehlt. Und das kann man sich ja mittlerweile, ich bin begeisterte Contact-Imprudenzerin, da musst du ja nicht irgendwie unbedingt einen festen Partner haben oder da kannst du ja einfach in deiner Stadt was suchen und schauen, wie fühlt sich denn Körperkontakt an? Will ich das? Kann ich das? Kann ich das schon zulassen? Oder geh einfach mal so unter Leute oder aktiviere mal noch mit Freunden und sag, hey, ich bräuchte Hilfe. Oder eine Umarmung. Hey Leute, was eine Umarmung schon allein an Energie in ein System hineinbringt. Wir sind auf dem Planeten nicht für die Höhle alleine geboren. Wir waren schon immer mit anderen in der Höhle. Und das, finde ich, sollte jetzt nach so einer posttraumatischen Post-Corona-Zeit, wo dieses Alleinsein so krass schlimm war, einfach wieder so, oh, umarmt euch.
Ja, wieder normal werden. Ich meine, da ist man als Mutter im besten Falle gut versorgt, solange die Kinder im Haus sind. Zumindest mal mit dem Körperkontakt.
Ja, ja.
Allerdings halt nicht ganz so bedingungslos. Ich habe festgestellt, eine Einstiegsdroge ist im Zweifelsfall eine professionelle Massage.
Ja, ja, absolut, absolut. Aber noch schöner ist, wenn man dann auch jemanden noch massieren darf, finde ich. Und die Räume gibt's. Also wer aus München hier zuhört, also schreibt mich an, ich habe da so schöne Quellen. Und das ist für mich das Hauptthema.
Da sind wir ja vom Pfad abgekommen.
Ja.
Bringen wir mal noch kurz zusammen, was Heilfasten bei so einer chronischen Erkrankung wie Hashimoto, die halt jetzt erstmal nicht in erster Instanz mit der Ernährung verknüpft ist, wie das miteinander wechselwirken kann.
Also im Prinzip ist das Schilddrüsenhormon, also Thyroxin, ist ja ein Stoffwechselhormon, das natürlich mit allem, was unseren Stoffwechsel betrifft, auch zu tun hat. Genauso wie das Insulin ein Stoffwechselhormon ist, das nicht nur damit zu tun hat, wie es den Zucker in die Zellen bekommt, sind diese zwei Hormone einfach essentielle Basishormone, um über unsere Stoffwechsellage zu entscheiden. Schwitze ich, friere ich, kriege ich meine Periode, bin ich fruchtbar, X, Y, Z, you name it. Also das heißt, diese Hormone interagieren auch miteinander. Man weiß mittlerweile beim Insulin auch also viel, viel mehr, als man früher wusste, dass es eben, das Hormon ist ja quasi der Global Player im Körper. Und deswegen tut er an so vielen Sachen. Aber man weiß auch die Interaktion mit Insulin und so weiter. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Ernährungsumstellung und die Beeinflussung der Schilddrüse auch durch unsere Ernährung einfach noch nicht in der Schulmedizin angekommen ist und überhaupt das ganze Geflecht an Interaktionen von Hormonen auch noch nicht komplett wissenschaftlich aufgedröselt ist. Wir stellen nur fest, dass es einen sehr, sehr guten Effekt haben kann. Allerdings muss es gut begleitet sein, weil diese chronische Belastung einer Hashimoto natürlich den Körper erstmal nicht so, oh ja, ich faste jetzt mal kurz, so locker flockig wie jemand, der völlig im Saft steht, machen kann, sondern es muss auch mit entsprechenden begleitenden Mitteln also unterstützt werden. Aber dann, und für mich ist der große Punkt dabei auch, den habe ich vorhin beim Heilfastenaspekt noch gar nicht erwähnt, insofern gut, dass er jetzt nochmal kommt, ist auch die Stammzellaktivierung. Das heißt wirklich, die Verjüngung und Erneuerung des Körpers sorgt, dass sich einfach unsere Zellen nochmal teilen und dass das, was kaputt ist, auch egal in welchem Organ, ob Leber, Schilddrüse oder Pankreas, auch einmal durch neue Stammzellen wieder ersetzt wird und dann mit einer Ernährung, die dann auch passt und die nicht mehr destruktiv, proentzündlich und so weiter ist, dann wieder auch langsam in einem gesunden Organ gipfelt. Also das ist der Heilfastenaspekt zu Hashimoto. Habe ich deine Frage dann mit beantwortet?
Absolut. Klingt jetzt für mich so ein bisschen raus, dass jemand, ich sag mal, mit einer wirklich aktiven, akuten Hashimoto sich eventuell jetzt nicht in allererster Instanz bei so einem großen Heilfastenkurs bei dir anmelden sollte, sondern vielleicht für den ersten Versuch wirklich in die 1:1-Betreuung, um diese ganzen, wo steht der Körper, wo steht die Psyche, Entlastung, danach wieder Aufbau, dass das halt wirklich intensiv genug gemacht werden kann, weil halt einfach so eine chronische Erkrankung eine Belastung ist, die man nicht einfach mal so schnell übers Knie bricht und da einfach jeder Körper anders reagiert.
Genau, das kommt im Prinzip ganz auf die Akutphase dran, wobei ich die Menschen immer schon in den Mut, also bei mir haben von Hashimoto-Leute auch schon mitgefastet, die auch erst relativ kürzlich ihre Diagnose. Es kommt so ein bisschen auf den Mutfaktor und die Motivation. Und ich kann man natürlich also in jedem individuellen Fall mich auch ansprechen und sagen, wo sind da gerade meine Werte, wo stehe ich und so weiter. Weil der große Vorteil ist ja schon, dass die Gruppendynamik und wie es gehalten wird, das, was man ausprobiert, einen trägt. Also das heißt, bevor man irgendwo gar keinen Ansatzpunkt hat und sagt, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe jetzt schon alles, also dieser klassische Satz, ich habe schon alles probiert und nichts hilft, da mal so ein Reset zu machen, um eben alle Körperorgane, wir hatten es ja Darm und Toxine und Leber und was weiß ich, dass wir da mal diesen Heilprozess mal starten, ist jetzt nicht so, dass jemand, der im Krankenhaus liegt, kann nicht heilfasten, ja. Aber jemand, der keinerlei Akutmedizin braucht, sondern so einfach auf einem hohen chronischen Schmerz- und Leidenslevel dahin dümpelt, der kann auch fasten. Da begleite ich einfach nah genug, damit es funktioniert. Das ist auch mir wichtig, weil es ist ja nicht irgendwie, ich faste mal kurz, sondern ich möchte die Menschen mit einer Methode versorgen. Und das ist dann das Coole, die bekommen alle Unterlagen weiterhin, dass wenn man das mal so gemacht hat, dass man dann das jederzeit selbstständig machen kann. Das kennst du bestimmt von dir, Elfi, wenn du mal einfach die Methode, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und so fühlt sich's gut an. Jetzt kannst du es so oft machen, bis dein Körper immer gesünder und immer gesünder und immer gesünder wird. Und das Geheimnis des Heilfastens, das ist mir halt ein großes Anliegen, dass das mal die Menschen überhaupt erfahren dürfen.
Ja, und jedes Fasten ist dann wieder ein bisschen anders.
Ja,
wenn man jedes
ja.
Mal wieder an einem anderen Punkt ist, wird dadurch auch irgendwie nie langweilig, sondern bleibt spannend. Hast du vielleicht aus deinen Kursen noch ein, zwei praktische Beispiele, wie du Hashimoto-Patienten begleitet hast, worauf du geachtet hast? Einfach noch so deine Erfahrung ein bisschen einbringen.
Also ganz wichtig ist, dass wir, also vor allem Fastenneulinge, also die noch nie gefastet haben, und das sind viele Hashimoto-Patienten, weil vor allem bei der Hashimoto die klassische Medizin immer wieder sagt, nein, und Fasten geht gar nicht. Und also das hast du vielleicht in deinen Kreisen ja auch schon gehört. Und da, also vor allem dort ein sehr großes Moment, das darf ich ja gar nicht und so weiter. Also und da ist auch die richtige Begleitung halt ganz wichtig, dass eben diese Fasten, also grundsätzlich Fastenneulinge halt mit Stoffen versorgt werden, die diese Toxine zum Beispiel gleich aus dem Darm rausbinden. Dann empfehle ich grundsätzlich auch regelmäßige Einläufe. Also ich unterscheide mich da von manchen, die da draußen auch Fasten anbieten. Ich möchte nicht, dass die Stoffe, die in den Darm ausgeschieden werden, dann dort liegen bleiben. Ich weiß nicht, wie du jetzt selber fastest. Also ich sage, mindestens alle 2 Tage soll der Darm mal nochmal entleert werden. Wenn er sich nicht selbst entleert, dann bitte auch mit einem Einlauf. Also das sind also Sachen, die, wenn du das selber allein im Alleingang machst, dann wirst du da gar nicht darauf hingewiesen. Und was, also wie gesagt, die Entgiftung, also Zeolit, Bentonit, solche Sachen, Chlorella, dann auch zu sagen, Thyroxindosierungen. Also das heißt, wir schauen uns ganz genau an, was bekommt der, also wie reduzieren wir es durch, du wirst wahrscheinlich auch dein, ich weiß nicht, ob du noch nimmst, aber du reduzierst es ja auch, weil du nimmst ja weniger Nahrung auf. Also dass man einfach mal guckt, was macht der Blutdruck, was macht der Stoffwechsel, was macht das Schwitzen, wie kann ich noch unterstützend, also auch so Sachen wie, probier mal kalt zu duschen. Und also all diese Dinge sollen für mich in dem Kurs auch die PatientInnen dahin bringen zu merken, boah, Schmarrn, also diese Methode tut mir total gut. Dieser Reset-Knopf, du spürst plötzlich, boah, das tut mir ja gar nicht gut, was ich da esse. Also ich sage immer, das ist der Nachteil am Fasten, dass man nicht mehr den ganzen Bullshit essen kann, weil man plötzlich merkt, dass er einem nicht mehr gut tut. Aber also soll der Körper ja auch gedacht und grinst im Hintergrund. Ja, ich habe da schon ein paar Mal geflucht mittlerweile. Also, hey, früher konnte ich den Scheiß essen und jetzt kann ich ihn nicht mehr essen, weil es mir einfach schlecht wird davon. Aber das ist so diese Verbindung mit dem Körpergefühl, das ich so schön finde, dass unser Körper wieder sensibler wird, dass unser Körper wieder offener wird und wir besser zuhören lernen. Und all diese Dinge führen stückchenweise eben. Und natürlich kommt noch, und ich habe es ja schon gesagt, auch die mentale Begleitung dazu, die ich mir groß auf die Fahne schreibe und wirklich ganz individuell. Also was da auch an persönlichen inneren Reisen passiert, die begleite ich natürlich auch. Und deswegen ist mir eine kleine Gruppe wichtig, der Zusammenhalt wichtig. Weil wenn sich dann einer öffnet und sagt, boah, ich habe dann plötzlich irgendwie einen krassen Konflikt. Also weil man ist ja nicht. Das heißt, es ist ja eine spirituelle Methode. Es kommt ja ursprünglich aus den Religionen, dass man sich öffnet. Und dann, wenn dann irgendwie oh, ich hatte so ein Flashback zu einer Situation mit meiner Mutter. Und also Dinge kommen hoch, die man natürlich dann auch in dieser Gruppe besprechen kann. Also es ist ja nicht nur, was hast du heute gegessen und wie machst du am besten Einlauf, sondern es ist eine Gruppendynamik entstanden, die auf einem vertrauensvollen Feld fußt. Da sind Freundschaften fürs Leben schon entstanden in meinen Gruppen. Also obwohl es nur online ist, aber weil man einfach sagt, boah, also wir öffnen uns da alle und das ist schön. Und das alleine ist ja schon der gruppenpsychotherapeutische Anteil daran.
Ja, man hört und sieht dir die Begeisterung für das Thema an. Ich denke, das reicht für einen groben Überblick. Deine Kontaktdaten werden dann in der Folgenbeschreibung sein. Also wer neugierig geworden ist, kann dich ja dann einfach kontaktieren. Ich kann aus Erfahrung sagen, sie reagiert auf Instagram auf Anfragen. Das ist ja auch nicht bei jedem so. Genau, und dann machen wir noch unseren kleinen Abschlussbereich. Kannst du aus deiner Praxis ein Top und ein Flop
erzählen? Oh, ich kann aus meinem eigenen Leben einen Top und einen Flop vom Heilpfosten erleben.
Nehme ich auch.
Also mein absoluter Flop war, Entlastungstage quasi mit Eierlikör beenden. Gar nicht gut, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und Aufbautage mit schokolierten Erdnussbergen starten, auch gar nicht gut. Und der größte Top ist, ja, einfach so diesen inneren Führer wieder zu spüren. Also diesen inneren Führer, was Essensentscheidungen betrifft. Schmeckt mir das? Schmeckt mir das nicht? Wie riecht denn das? Also so, also Essen wie so ein Kleinkind in der Beikostphase, sage ich immer gerne, wieder neu lernen. Aber ohne diese Verstrickung, dass meine Mama mir den Brei reinstopft, damit ich besser schlafe, damit sie besser schläft. Sondern dieses, ich kann selbst frei entscheiden, ob mir das schmeckt. Und wenn ich es nicht aufessen will, will ich es nicht aufessen. Wie geil ist das denn? Also mit diesem bewussten, erwachsenen Ich so ein tiefes Essensthema lösen. Top, Entschuldigung, genau.
Jo. Genau. Welche Falschinformation zum Thema Heilfasten darfst, musst, willst du immer wieder klarstellen?
Falschinformation, ich kann nicht fasten, weil ich habe da den falschen Stoffwechsel dazu. Also speziell für Hashimoto geht das auch. Wer kann nicht fasten? Schwangere, weil die Toxine dann aus dem Fettgewebe, Stillende, genau das gleiche Thema. Also ich rede immer vom Heilfasten. Schwangere, Stillende, Jugendliche und Schilddrüsen. Überfunktionsmenschen, also mit einer Schilddrüsenüberfunktion, weil da funktioniert es nicht. Typ 1 Diabetes lasse ich auch nicht in meinen Online-Kursen fasten, aber alles andere habe ich schon begleitet, erfolgreich begleitet. Ich habe haufenweise 5-Sterne Google-Rezessionen und es funktioniert wirklich mit allen möglichen chronischen Erkrankungen von Allergie, Autoimmun bis Leaky Gut, bis, ich weiß nicht, alles. Arthritis, Rückenschmerzen, blablub.
Und, ja, also ja. Nicht essen können wir fast alle.
Ja, genau.
Abgesehen vom Heilfasten, dein Geheimtipp für ein gesundes Leben, den du auch selbst befolgst, nach bestem Wissen und Gewissen.
Ich bin jemand, der das lebt, was er predigt, zumindest in Pareto-Prinzip 80-20, was auch ganz wichtiges Prinzip ist. Es soll nicht perfekt sein. Ich schlafe viel, ich habe für mich, und ich kann das auch, ich versuche es zu integrieren. Nein, ich mache es auch. Und wenn man irgendwann mal feststellt, scheiße, ich bin der Mensch, der 9 Stunden Schlaf braucht, dann muss man sich in dieser Gesellschaft durchsetzen, weil das ist nicht akzeptiert. Also genug Schlaf, schau, wie viel Schlaf du wirklich brauchst. Und dazu hilft es, meiner Meinung nach, Kaffee, Koffein, Tee wegzulassen, weil sonst wirst du es nie rausfinden, wie viel Schlaf du wirklich brauchst. Und das zweite ist soziales Miteinander. Einfach in die Welt hinein lächeln und dann lächelt es dir zurück. Und alles andere kommt dann einfach damit. Das sind so ja. Meine 2 Tipps.
Super. Ich glaube, da kriegst du wenig Gegenwind von den Kunden. Aber dann wären wir auch schon fertig. Vielen Dank für das inspirierende, begeisterte Gespräch, meine Liebe. Ja, und ich denke, wir werden nochmal ins Gespräch kommen irgendwann.
Auf alle Fälle, ich freue mich drauf. Danke für die Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Studien sowie Firmen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Dort haben wir euch auch die Informationen zu unserer Expertin und Naturheilkunde kompakt hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.